Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Guten Abend. Elias Khoury war eine ganz wichtige Stimme in der arabischen Welt. Jetzt ist der libanesische Schriftsteller im Alter von 76 Jahren gestorben. Wir werden an ihn erinnern. Dann hören wir, wie aus T.C. Boyles Roman Blue Skies am Thalia Theater in Hamburg ein Theaterstück wurde. Wir begegnen Fotografien der Agentur Ostkreuz aus den 90er Jahren, das Thema Träum weiter Berlin. Und wir sprechen über Filme aus Armenien, die in Frankfurt zu sehen sind. Ich möchte kein Theoretiker des Verderbens sein. Theoretisieren ist mein Geschäft nicht. Wir Schriftsteller befinden uns inmitten dieses chaotischen Blutvergießens und Horrors. Jeder von uns sucht nach der Sprache, in der wir uns und unsere eigene Sicht auf die Auslegung unserer Zeit am besten ausdrücken können. Ein Zitat des libanesischen Autors Elias Khoury. Er ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Das hat die Zeitung Al-Quds Al-Arabi mitgeteilt, für die der Autor auch als Kolumnist tätig war. Khoury war eine der führenden Stimmen der arabischen Literatur. Er hat zahlreiche Romane geschrieben, von denen mehrere auch auf Deutsch erschienen sind. Über die Bedeutung des Autors möchte ich nun mit dem Islamwissenschaftler und Übersetzer Stefan Weidner sprechen. Herr Weidner, guten Abend.
Guten Abend.
Zunächst vielleicht mal eine biografische Einordnung. Im Libanon geboren, angesehen in der gesamten arabischen Welt. Wie lässt sich der Werdegang des Autors beschreiben?
Ja, das ist gar nicht so schwer. Libanon ist ja lange Zeit ein Zentrum aller intellektuellen Aktivitäten in der arabischen Welt gewesen, einfach weil man dort frei publizieren konnte, weil es dort die längste Zeit keine Zensur gab, weil dort das Zentrum der Verlage war. Und dort wuchs Elias Khoury in den 50er und 60er Jahren auf und schloss sich sehr früh den Palästinensern an. Er selbst entstammt einer griechisch-orthodoxen Familie, ist also Christ gewesen und ist gleichzeitig sozialistisch geprägt gewesen. Und das führte ihn dann zu einer Nähe zu den Palästinensern. Die PLO hatte ja in Beirut Zuflucht gefunden, ist die Palästinenser, viele Palästinenser sind geflohen aus Israel nach der Staatsgründung. Sie wurden vertrieben und ein großer Teil ließ sich in Libanon nieder. Und dort war dann auch das Zentrum der PLO, also der palästinensischen Befreiungsorganisation, die sich sozusagen die Rückeroberung Palästinas auf die Fahnen geschrieben hatte. Und in diesem Kontext zwischen sozusagen israelisch-palästinensischem Konflikt und gleichzeitig kaltem Krieg, also mit den großen Antipoden Kommunismus und Kapitalismus, da hat sich Elias Khoury auf der linken und auf der palästinensischen Seite verortet. Und das war in den 70er Jahren ja auch in Europa bei allen Intellektuellen sozusagen die führende Weltanschauung. Und damit ist er groß und bekannt geworden.
Und er hat, glaube ich, nicht nur mit Worten gekämpft, sondern auch mit Waffen.
Er hat tatsächlich am Anfang des Bürgerkriegs mitgekämpft, als Mitte 20 etwa, und ist dort auch schwer verletzt worden, hat fast ein Auge verloren dabei. Und der libanesische Bürgerkrieg ist tatsächlich im Zentrum seines Werks, auch als Romancier. Man kann wirklich sagen, Elias Khoury ist eigentlich der Schriftsteller, der das macht, was in Deutschland etwa Günter Grass oder Heinrich Böll gemacht haben, nämlich eine Vergangenheitsbewältigung, wirklich eine Aufarbeitung dieser libanesischen Gewaltgeschichte. Und zwar auf eine durchaus, wie soll ich sagen, ja, neutrale Weise, also nicht aus einer Parteienperspektive, sondern er hat die verschiedenen Stimmen zur Geltung gebracht. Das ist auch das, was seine Romane auszeichnet, die Vielstimmigkeit und das immer wieder sozusagen neu ansetzen, immer wieder neu versuchen, eine Stimme, eine Erzählung für das zu finden, für diese Brutalität des Bürgerkriegs und schließlich auch für die israelisch-palästinensische Tragödie und Auseinandersetzung.
Er wurde aber nicht nur in der arabischen Welt gehört, sondern auch zum Beispiel in Amerika, in den USA hat er auch gelehrt.
Ganz richtig, ganz richtig. Wie gesagt, die Palästinenser bilden natürlich ein hervorragend vernetztes Netzwerk und er war befreundet mit Mahmoud Darwish, dem großen palästinensischen Dichter. Er war befreundet mit Edward Said und das brachte ihn schließlich an die amerikanischen Universitäten, wo er unterrichtet hat und viele seiner Bücher sind übersetzt worden, übrigens auch ins Deutsche. Und zwar 5 Bücher, alle, fast alle bei bedeutenden Verlagen, unter anderem dem Surkamp Verlag, glaube ich, 3 Titel sind dort erschienen. Und es lohnt sich, diese Bücher jetzt nochmal zu lesen, einfach um sozusagen auch das Potenzial dieser progressiven arabischen Stimmen noch einmal zu hören.
Aber er war nicht nur Schriftsteller, er hat Theaterstücke geschrieben, hat sogar, habe ich gelesen, kurzzeitig mal ein Theater in Beirut geleitet. Er war aber auch ein Intellektueller im umfassenderen Sinn, hat Zeitschriften herausgegeben, hat sich immer eingemischt.
Unbedingt. Ich würde sogar fast sagen im Nachhinein, er war so primär ein Intellektueller, ja, ein kreativer progressiver, intellektueller. Und das Schreiben von Romanen oder vielleicht auch von Theaterstücken war sozusagen nur ein Teilaspekt dieser Tätigkeit. Das andere war die Lehre und schließlich ganz entscheidend der Journalismus. Er ist ein hervorragender Kolumnist gewesen, aber auch ein hervorragender Denker, der große Essays geschrieben hat über den Nahen Osten, überhaupt die Weltlage, das Verhältnis von Westen und arabischer Welt betreffenden Fragen. Da hat er wirklich, glaube ich, Großes geleistet. Er war eine Stimme, die immer gehört wurde. Er hatte in führenden Zeitschriften im Libanon. Libanon war, wie gesagt, das Pressezentrum. Er wurde in der ganzen arabischen Welt gehört. Das war wirklich eine ganz große, laute Stimme, die wir vermissen werden jetzt.
Er war pro-palästinensisch, das haben Sie beschrieben, Herr Weidner. Heißt das dann im Umkehrschluss auch, er war israelkritisch, explizit?
Er war sicherlich israelkritisch, aber er hatte definitiv nichts Antisemitisches, er hatte auch nichts Antijüdisches, es war eine sehr humane Perspektive, die er immer gepflegt hat, aber er war ein großer Kritiker der westlichen und auch der israelischen Politik, der Siedlungspolitik natürlich überhaupt, des Kolonialismus auch, also das kommt aus einer, wie gesagt, sozialistischen Perspektive, die eminent politisch ist, aber die definitiv nicht, wie soll ich sagen, rassistisch ist oder religionskritisch.
Also ein großer Verlust weit über die arabische Welt hinaus.
Absolut, absolut. Er ist natürlich jetzt schon ein älterer Mann gewesen. Er ist ja 76 Jahre alt gewesen, als er heute Morgen gestorben ist. Und wir wissen nicht, was er jetzt noch geschrieben hätte. Natürlich hat ihn auch der 7. Oktober sehr, sehr stark mitgenommen. Sozusagen die Hoffnungen, die doch auch viele fortschrittliche arabische Intellektuelle hatten, auf eine endliche Versöhnung, auf eine Überwindung dieser palästinensisch-israelischen Spaltung, die sind zerschlagen worden. Und das hat viel Verbitterung ausgelöst, nicht nur bei ihm, sondern auch bei anderen. Und das merkt man seinen letzten Essays auch an. Das letzte, was ich von ihm gelesen habe, im Juli in einer arabischen Zeitung, das war schon ein sehr, sehr verbitterter, eine Abrechnung mit der deutschen Politik übrigens, mit der deutschen, der neuen Einwanderungsgesetzgebung. Und ja, im Grunde stirbt er jetzt vor der Zeit, denn wir hätten doch gerne seine Stimme noch weiter gehört.
Der libanesische Schriftsteller Elias Khoury ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Der Islamwissenschaftler und Übersetzer Stefan Weidner hat uns die Bedeutung dieses Autors nahegebracht. Herr Weidner, ich danke Ihnen. Guten Abend.
Auf Wiederhören.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Wenn der amerikanische Bestsellerautor T.C. Boyle auf Lesereise geht, dann füllt er ganze Säle und Theater auch in Deutschland. Seine Romane und Kurzgeschichten sind virtuos geschrieben. Komik ist meine Art, mit Tragik und Verzweiflung umzugehen, sagt Boyle. Und dieses Prinzip hat er auch in seinem jüngsten Roman angewendet, Blue Skies. Der Roman spielt in einem Amerika der nahen Zukunft. Der Countdown zur Klimaapokalypse läuft. Kalifornien brennt, Florida droht in den Fluten unterzugehen und Frau Cooper serviert ihrer Familie frittierte Heuschrecken. Der Regisseur Jan Bosse hat zusammen mit Christina Bellingen aus dem Roman eine Theaterfassung gemacht. Die Uraufführung am Thalia Theater in Hamburg heute Abend hat Katrin Ullmann gesehen. Sie ist jetzt aus einem Studio des NDR live zugeschaltet. Frau Ullmann, guten Abend.
Guten Abend.
Der Roman, so hat man den Eindruck, eignet sich mit all seinen bildhaften Katastrophenszenarien eher für die Leinwand als fürs Theater. Was macht denn den Stoff für die Bühne jetzt so interessant?
Ja, naja, die Theater arbeiten sich ja immer mal wieder am Klimawandel ab, zuletzt eigentlich vor allem mit Texten von Elfriede Jelinek oder Thomas Kirk. Und das Thema ist ja, man muss ja nur aktuell auf die Hochwassermeldung aus Polen oder Tschechien schauen, absolut relevant. Und was jetzt speziell diesen Roman auf die Theaterbühne, für die Theaterbühne interessant macht, sind, würde ich sagen, vor allem die schrägen und ziemlich schrulligen Figuren, die T.C. Boyle da beschreibt, also die Mitglieder dieser Familie, die in der Ost- und Westküste Amerikas leben. Da sind eben Cat, gespielt am Thalia Theater von Pauline Renevier, und ihr Ehemann Todd, Steffen Siegmund, spielt diesen. Beide gehören eher so zur amerikanischen Lifestyle-Szene, die sich das Leben mit Cocktails schön trinken oder es zumindest versuchen. Und Cat wiederum erhofft sich mit dem Kauf einer Tiger-Python mehr Likes für einen Social-Media-Account. Also die ist so ein klassisches Instagram-Girl. Cats Bruder wiederum, der ist gespielt von Johannes Hegemann, der ist Insektenforscher, wird dann aber selbst fast an der Zecke fast getötet. Und Cats Eltern, Christiane von Pöllnitz und Bernd Grawert, spielen diese. Die gehören dann wiederum eher zu der Betroffenheitsfraktion der Babyboomer und die stellen ihre Ernährung aus Klimaschutzgründen komplett auf Insekten um. Da können wir mal einen ganz witzigen Ausschnitt zu hören.
Sake ist wahrscheinlich die perfekte Begleitung für meine Chapulines und meinen frittierten Grillen aus eigenem Bestand. mal ganz zu schweigen von den Tacos aus Grillenmehl, gefüllt mit gehackten Mescalwürmern. Mari, Frank, Cooper, Ottilie. So. Probiert mal die Zappolines. Die sind der Hit. Das ist ganz einfach. Man muss den Heuschrecken einfach nur die Beine und Flügel entfernen, sie in Öl frittieren mit Zwiebeln, Knoblauch, Serrano, Chilis und Koriander. Einfachste Rezept von der Welt.
Das einfachste Rezept von der Welt. Frau Ullmann, wie hat denn Jan Bosse diese fantastische Geschichte jetzt szenisch umgesetzt? Gibt es da jede Menge Videos mit Katastrophenszenarien zum Beispiel zu sehen?
Ja, die gibt es. Also die gibt es im Rückplafond. Die hat Maika Dresenkamp verantwortet. Da sind erstmal nicht so sehr Katastrophenszenarien zu sehen, sondern vor allem Insekten, die die ganze Zeit über diesen Rundplafond wuseln. Insekten fliegen, viel in Unschärfe, also schon so Schwärme von Insekten. Und im Mittelpunkt, es war ein ziemlich reduziertes Bühnenbild von Stefan Lemay, da auf einer kleinen Steinelse sitzt und in der Mitte der Bühne eine vierköpfige Liveband und so eine ganz einsame Palme ragt zwischen denen hervor. Und je nach Szene oder Schauplatz dreht sich die Bühne und zeigt mal einen klassischen amerikanischen Bartresen oder eine Wohnzimmercouch, ein Terrarium, der ist für die Schlange wichtig, oder eben ein Pool. Und ja, Jan Bosse inszeniert in diesem Bühnenbild und mit diesem Rückplafond, ich würde sagen, den Roman als eine Mischung so aus Satire, Klimadrama, aber auch als Familienmelodram. Und was ich ein bisschen schade finde, er bleibt da vor allem sehr, sehr over the ocean. Also die Kostüme von Katrin Plath zum Beispiel erzählen auch deutlich eine ganz amerikanische Familie. Da gibt es Coca-Cola-Shirts, Basecaps, jede Menge Cowboy-Stiefel, Fransenjacken. Also das bleibt sehr, sehr in Amerika.
Der Titel Blue Skies, der stammt von einem Song von Ella Fitzgerald. Welche dramaturgische Bedeutung hat denn das Lied im Buch und wie taucht das denn an diesem Theaterabend auf?
Ja, in dem Song geht es ja eigentlich um so eine leichte, verheißungsvolle Zukunft und gutes, vor allem freundliches Wetter. Wir können ja mal kurz reinhören. Und eben T.C. Boyle dreht diese Metapher um. Bei ihm steht eigentlich der blaue Himmel für den Horror des Klimawandels, für die ewig, ewig Trockenheit. Also in Kalifornien zumindest ist in der Romangegenwart, da ist manchmal monatelang keine einzige Wolke zu sehen. Das Land trocknet aus, das Trinkwasser wird rationiert. In der Inszenierung selbst wird das Wetter jetzt schon sehr deutlich mitinszeniert, wie ich schon sagte. In diesem Rundplafond hinter der Bühne laufen ständig Videos von Maika Dresenkamp. Und die zeigen schon deutlich Wetter. Also es fängt an mit den Insekten, die ich schon beschrieben habe. Später gibt es Palmen im Sturm zu sehen. Und ab der Hälfte des Abends eigentlich ausschließlich Dauerregen.
Es ist ja jetzt die letzte Spielzeit für den Intendanten Joachim Lux am Thalia Theater. Er leitet das Haus seit 15 Jahren. Für eine Spielzeiteröffnung ist diese Stoffwahl ja eine ziemlich apokalyptische Setzung. War das ein starker Saisonauftakt am Thalia Theater, den Sie da erlebt haben, Frau Ullmann?
Also vom Ensemble ist das Thalia ja immer stark und ich glaube auch fast, dass das Publikum am meisten überzeugt hat, weil der Applaus war tatsächlich begeistert. Ich selbst muss mich da total rausnehmen, weil mich hat die Inszenierung überhaupt nicht erreicht. Das lag bestimmt nicht oder am wenigsten am Ensemble, aber die Überzeichnung der Figuren, die gibt dem Abend über weite Strecken so eine ganz merkwürdig ironische Distanz und das lässt mich total kalt, ehrlich, ob da jetzt die Figuren noch in den Sturmfluten untergehen, ob da noch weitere Zecken zubeißen, sich noch eine Schlange kaufen oder vielleicht doch nochmal so ganz sentimental weitere Monarchfalter entdecken. Also das hat mich doch ziemlich kalt gelassen. Aber ein Großteil des Publikums war sehr begeistert.
Blue Skies, der Roman von T.C. Boyle, als Theaterstück am Thalia Theater in Hamburg, inszeniert von Jan Bosse. Besten Dank an Katrin Ullmann.
Gerne.
Es gab in den 90er Jahren wohl keine andere Stadt weltweit, in der auf ein paar Quadratkilometern Fläche so viele Themen und Motive aufeinandergeprallt sind. Berlin in der Nachwendezeit. Die Vergangenheit ist in der Gegenwart präsent und alle arbeiten an der Zukunft. Dann die offenen Räume, Polen, Ungarn, Rumänien, Tschechien, die Slowakei, ganz Osteuropa. Transit, Menschen, Themen, Konflikte, Ängste und Wünsche. Berlin in diesen Jahren war, wenn man so will, ein riesiger Freiraum. Faszinierend, anziehend, durcheinander, chaotisch, auch anstrengend. Und nun, 35 Jahre nach dem Fall der Mauer, der Blick zurück auf diese Zeit, auf diesen Ort, auf diese Stimmung damals. Träum weiter, Berlin die 90er. Das ist der Titel einer Ausstellung, die jetzt in der Fotogalerie CO Berlin eröffnet wurde. Gezeigt werden Arbeiten der berühmten Fotoagentur Ostkreuz. Kuratiert haben die Ausstellung Boas Levin von CO Berlin und Annette Hauschild, Fotografin und Mitglied bei Ostkreuz. Und sie ist am Telefon. Frau Hauschild, guten Abend.
Schönen guten Abend.
Träum weiter. Der Titel ist ja so etwas wie eine Aufforderung. Was war das denn für ein Traum damals in den 90er Jahren?
Naja, da muss ich Sie gleich mal ein bisschen korrigieren, weil der Titel ist nicht nur eine Aufforderung zu träumen, sondern auch eine Kritik daran, dass wir vielleicht auch zu sehr geträumt haben. Also in Berlin sagt man eher so, träumst du noch? So toll war es ja vielleicht nicht.
Also so nach dem Motto, träum weiter, du wirst schon sehen, was du davon hast.
Ganz genau. Also wir mögen sehr die Ambivalenz dieses Titels. Und ich denke, diese Jahre waren ja auch für sehr viele Menschen und auch für die Stadt sehr ambivalent.
Dann beschreiben Sie doch diese Ambivalenz ein bisschen, Frau Hauschild.
Wir versuchen in dieser Ausstellung ja einen Riesenbogen zu spannen von der Entwicklung, von dem Transformationsprozess von Berlin, von der Mauerstadt bis zur Hauptstadt, also bis zum Entstehen auch einer europäischen Metropole und dass das nicht ganz reibungslos abläuft und von Wünschen, Hoffnung und Enttäuschung geprägt ist, ist ja klar und ist uns vielleicht sogar im Nachhinein besonders klar geworden. Und ja, da kann man einiges von in unserer Ausstellung sehen.
Sie sind Jahrgang 1969 in Gießen geboren, also im Westdeutschland. Ja. In welcher persönlichen Situation haben Sie denn diese Zeit damals erlebt?
Also ich war 1989 am 9. November schon in Berlin. Ich bin direkt nach dem Abitur nach West-Berlin gekommen, weil Berlin sowieso schon mein Sehnsuchtsort war und durfte dann den Mauerfall ja zufälligerweise live miterleben und habe somit auch eben ganz jung und selber in so einer Such- und Aufbruchstimmung die Stadt erlebt und dann auch recht bald angefangen, die Stadt zu fotografieren.
Welche Themen haben Sie dabei interessiert, besonders interessiert? Waren das die Orte, waren das die Menschen? War das die Orte mit den Menschen?
Also ich komme schon ursprünglich so aus dem Bildjournalismus und habe eher so eine Straßenfotografie, glaube ich, betrieben, wenn ich das freiwillig und für mich gemacht habe. Aber ziemlich bald kamen dann auch Aufträge, die ich erledigt habe. Und da, weil ich einfach noch recht jung war und vielleicht auch diese Szene so ein bisschen kannte, habe ich zum Beispiel dann auch die Techno-Szene und irgendwie die, ja, diese Freiräume fotografiert.
Jetzt, Sie haben es ja angedeutet, welche riesige Spannweite dieses Thema hat. Wie sind Sie denn da mit Ihrem Kollegen Levin vorgegangen bei der Auswahl der Motive der Arbeiten?
Das Besondere an dieser Ausstellung ist vielleicht, dass wir nicht ganz normal mit unserem Ostkreuz-Archiv gearbeitet haben, so wie es auch vorliegt. Wir haben ja ein großes digitales Archiv und haben auch in den 90er Jahren schon Ausstellungen gemacht über Berlin oder über Deutschland. Und zwar wichtig, mit dem Wissen von heute diese Zeit nochmal zu betrachten. Und so habe ich oder haben wir ganz konkret die Kollegen gefragt, was gibt es denn noch, was wir vielleicht noch gar nicht digitalisiert haben? Oder findest du vielleicht noch ein paar neue Bilder zu deiner Serie? Und auf einmal wurden Sachen, die vorher sehr uns wahrscheinlich irgendwie klein und unwichtig erschienen, ganz schöne neue Bilder für diesen Zustand.
Die waren klein, eher unwichtig, sagen Sie, und jetzt sind sie plötzlich wichtig. Hängt das mit genau dieser zeitlichen Dimension zusammen? Also jetzt mehr als 3 Jahrzehnte später?
Ja, sicher hängt das mit dieser zeitlichen Dimension zusammen. Ich habe den Eindruck, dass wir damals immer so versucht haben, die ganze Stadt in einem Bild zu erzählen und auch mit den Superlativen und auch mit den Erwartungen, die wir, glaube ich, damals hatten an diese Zeit oder mit den Brandings, die damals schon so ein bisschen auf Berlin waren. Und jetzt haben mich diese Zwischentöne einfach mehr interessiert oder auch so die kleineren Geschichten oder der Blick in die Gesichter der Menschen, das sind jetzt so für mich die schönsten Bilder oder die schönsten Entdeckungen.
Erzählen Sie doch mal ganz konkret vielleicht oder beschreiben Sie mal ganz konkret von diesen Zwischentönen, vielleicht ein, zwei, drei Arbeiten.
Also was ich zum Beispiel sehr gerne mag, ist eine Serie von Werner Mahler, die hat er 1990 in der S-Bahn fotografiert. Wir sehen einfach nur Leute in der S-Bahn, wie sie auf den Bänken sitzen, wie sie nach draußen schauen. Und man kommt auf diesen Bildern den Menschen unheimlich nah. Man spürt förmlich diesen Ort, man riecht den Ort. Und wenn man weiß, dass die S-Bahn so damals das erste Bewegungsmittel auch zwischen Ost- und West-Berlin war, weil da wurde dann ganz schnell diese Stammstrecke aufgemacht. Auf einmal konnte man direkt von der Friedrichstraße aus weiterfahren nach West-Berlin. Ahnt man vielleicht auch, was es für Begegnungen damals gab. Und ich erinnere mich selber an so eine Begegnung, die ich hatte, glaube ich, am 10. oder 11. November in der S-Bahn. Vielleicht ist es auch deswegen berührt mich das so, aber es sind auch ganz tolle Bilder, ganz stille Bilder. Ja, und sie leuchten.
Und dann werden auch Klassiker gezeigt, so steht es in dem Pressetext in CO Berlin. Was ist damit zum Beispiel gemeint? Also jetzt, das, Sie haben jetzt die Zwischentöne beschrieben, auch die Bilder, die vielleicht aus den privaten Archiven aufgetaucht sind von Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und dann gibt es Klassiker. Also ich denke da zum Beispiel an Sibylle Bergemann. Das ist auch abgedruckt. Also Mauerbrache, Autowrack, Plattenbau. Ein Mann, der versucht, den Lenkdrachen steigen zu lassen.
Das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Von Sibylle Bergemann zeigen wir eine Serie, die heißt einfach Berlin 1990 bis 1996. Und in der Serie haben wir etliche ihrer Klassiker, die man kennt, Schwarz-Weiß-Fotos, lauter Vintages, also unterschiedliche Größen, alles kleine Bilder. Und was mir gar nicht so bewusst war, obwohl ich diese Bilder alle ganz gut kenne, dass die sich eigentlich alle mit diesem Übergangsprozess auseinandersetzen und viele, viele von ihren Klassikern direkt an der Mauer oder am Mauerstreifen aufgenommen wurden. Und das Bild, was jetzt auch unser Key Visual ist, was Sie gerade beschreiben mit dem Drachen an der Mauerbrache, das ist ein Bild, das kannten wir alle nicht. Das ist wirklich erst vor ein paar Jahren aufgetaucht. Das haben die Erben von Sibylle Bergemann gefunden und wir lieben es.
Also ein ambivalentes Thema, diese Ausstellung Träum weiter Berlin, die 90er, die Ausstellung in der Fotogalerie CO Berlin, kuratiert von Boas Levin und Annette Hauschild, Fotografin und Mitglied bei Ostkreuz. Frau Hauschild, Dankeschön.
Ja, vielen Dank Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Ist das jetzt eine Meldung aus der Politik oder aus der Kultur? Trump, der Ex-Präsident, und Swift, die Künstlerin? Trump hat auf seiner Online-Plattform Truth Social geschrieben, in Großbuchstaben, ich hasse Taylor Swift. Das ist Trump. Vier Wörter, das war's. Eine sehr kurze Botschaft. Und nun weitere Kulturmeldungen von Christian Riedl.
Im Museumsquartier Osnabrück ist ein neues Bildungs- und Ausstellungshaus über die NS-Zeit eröffnet worden. Es trägt den Namen Villa, gefolgt von einem Unterstrich als Leerzeichen. Im Mittelpunkt stehen Leben und Wirken des umstrittenen Osnabrücker Juristen Hans-Georg Karlmeier. Der Rechtsanwalt habe während des Nationalsozialismus mehr als 3000 Juden gerettet, sich aber dennoch am NS-Terror mitschuldig gemacht, heißt es. Von 1941 bis 1945 war er leitender Mitarbeiter der deutschen Besatzungsbehörde im niederländischen Den Haag. Das Haus sollte ursprünglich den Namen Karlmeier-Haus tragen. Wissenschaftler, Künstler und Hinterbliebene lehnten dies jedoch wegen der ambivalenten Person Karlmeiers ab. Hinter dem Namen Villa steht daher eine Leerstelle. Das Bonner Haus der Geschichte hat seine Dauerausstellung geschlossen. Bis zur Wiedereröffnung im Dezember 2025 will das Museum die Schau komplett umgestalten. Geöffnet bleibt der Bau an der Bonner Museumsmeile aber dennoch. Am Dienstagabend wird dort die Sonderausstellung Nach Hitler, die deutsche Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, eröffnet. Interessierten Besuchern bietet das Haus der Geschichte außerdem nach Voranmeldung Führungen durch die Depots an. Das Haus der Geschichte zeigt die komplette Geschichte der Bundesrepublik Deutschland ab 1945 und gehört zu den meistbesuchten Museen in Deutschland. Das größte isländische Fischereiunternehmen Samheri verklagt einen Kunststudenten vor dem Londoner High Court. Der isländische Künstler Oddur Eystein Fri Eriksson hatte für sein Werk We Are Sorry aus dem Jahr 2023 die Corporate Identity von Samheri kopiert. Dann hatte er eine Webseite erstellt und eine gefälschte Entschuldigung im Zusammenhang mit einem Korruptionsskandal veröffentlicht. Der 41-Jährige beschreibt seine Kunst als Culture Jamming, ein Begriff, der auch für Künstler wie den britischen Straßenkünstler Banksy verwendet wird. Ihr Ziel ist es, auf politische oder gesellschaftliche Missstände aufmerksam zu machen.
Wir wissen es, es gibt nicht nichts. Wenn wir einen wolkenlosen Herbsthimmel anschauen, dann sehen wir vielleicht nur die Farbe Blau. Wir sehen bloß den Himmel, scheinbar, doch wir wissen, dass dies etwas bedeutet. Wenn wir eine monochrome Leinwand anschauen, dann sehen wir eine einzige Farbe. Doch wir werden die Farbe in Bezug setzen zu dem Punkt, an dem die Farbe endet, oder zu dem Material, auf dem die Farbe aufgetragen wird. Nuancen, feine Übergänge, die so stabile Flüchtigkeit. Das sind Dinge, die den belgischen Künstler Jeff Verheyen interessiert haben. Er ist 1984 gestorben und stand der Düsseldorfer Künstlergruppe Zero nahe. Null ist nicht nichts. Das Museum Moorsbruch in Leverkusen zeigt nun Arbeiten von Jeff Verheyen und ergänzt sie durch Werke von Johanna von Monkiewicz, Jahrgang 1979. Sie beschäftigt sich medienübergreifend überwiegend mit Installations- und Objektkunst. Was die künstlerischen Positionen der beiden verbindet, was sie vielleicht auch trennt, das möchte ich nun von Thekla Zell erfahren. Sie hat die Ausstellung im Museum Moorsbruch kuratiert und ist jetzt am Telefon. Hallo Frau Zell, guten Abend.
Hallo, ich grüße Sie.
Ich denke, bei dem Thema müssen wir zunächst möglichst konkret werden. Also beschreiben Sie doch vielleicht mal ein, zwei zentrale Arbeiten von beiden, damit wir uns vorstellen können, was in dieser Ausstellung zu sehen ist.
Ich versuche das, denn die Ausstellung beschäftigt sich auch viel mit Immaterialität und Flüchtigkeit. Mhm. Wir haben zum Beispiel einen Raum, da hängt ein blaues monochromes Werk, so scheint es auf den ersten Blick, von Jeff Verheyen. Beim genauen Hinschauen sieht man aber viel, viel mehr, und das ist auch typisch für seine Arbeit. Man muss sich Zeit lassen, genau hinschauen. Und nebendran gibt es eine Zeichnung auf dem Boden von Johanna von Monkiewicz. Und dort hat sie das hereinscheinende Sonnenlicht im Raum festgehalten und quasi die Rotation der Erde aufgezeichnet. Also was ganz Elementares, was aber sehr einfach wirkt.
Man muss genau hinschauen, sagen Sie. Also man muss sich darauf einlassen auch. Man muss sozusagen bereit sein, mehr zu sehen.
Absolut. Also wir neigen ja dazu, dass wir auch durch die Digitalisierung immer schneller und immer mehr sehen. Und die Ausstellung ist eigentlich, so verstehe ich das, wie ein Gegenbild zur Schnelllebigkeit unseres Alltags. Man muss sich wirklich darauf einlassen, weil die Arbeiten sind teilweise sehr beiläufig oder wirken sehr beiläufig, gerade die Lichtarbeiten von Johanna von Monkiewicz. Und erst beim genauen Hinschauen versteht man auch die Komplexität, die eigentlich darin steckt.
Gegen den Himmel, contre le ciel, ist der Titel dieser Ausstellung. Und gegen den Himmel, das bedeutet wahrscheinlich, wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, ja eher so wie gegen das Licht halten.
Gegen das Licht oder vielleicht auch gegen das Nichts, weil das Nichts spielt in der Ausstellung eine große Rolle. Und das wirft natürlich auch gleich Fragen auf, vielleicht auch philosophische Fragen. Was ist denn das Nichts? Was ist der Himmel oder die Leere und wie kann man die füllen? Der Titel kommt von einer historischen Fotografie von Jeff Verheyen von 1965. Da hält er ein Werk von sich, das den Titel Le Vide, die Leere, trägt, gegen den Himmel. Und das Werk besteht nur aus einem Metallrahmen. Das heißt, der Inhalt ist eigentlich leer.
Es geht also um Rahmen, Ränder, Begrenzungen?
Ja, es geht um Begrenzungen und es geht um Widersprüche. Zum Beispiel, wie man eine gesetzte Grenze durchbrechen kann. Also Jeff Verheyen versucht in seiner Malerei ja eigentlich etwas, was gar nicht möglich ist, nämlich die Flachheit der Leinwand durch die Farbe und die Energie der Farbe ins Unendliche eigentlich zu erweitern.
Also die Begrenzung auch als künstlerisches Mittel.
Auf jeden Fall, also das spielt eine große Rolle, nicht nur bei Jeff Verheyen, auch bei Johanna von Monkiewicz. Das sind ja Dinge, die wir für selbstverständlich halten. Also ein Rahmen ist meistens dazu da, um etwas zu schützen und um das in Wert zu setzen, was gerahmt wird. Aber in dem Fall kommt der Rahmen selbst in den Fokus und appelliert eigentlich auch an uns, dass wir uns selber das Motiv suchen oder die Leere selber füllen.
Hat denn Johanna von Monkiewicz ganz konkret auf die Arbeiten von Jeff Verheyen reagiert? Oder sind das Werke, die zunächst mal unabhängig voneinander entstanden sind und die sie zusammengefügt haben?
Im größten Teil gab es die Werke schon, aber Johanna von Mionkiewicz hat wirklich auch mit mir das inszeniert und hat sehr sensibel, finde ich, auf die Arbeiten von Jeffrey Hein reagiert, auch in der Platzierung ihrer Lichtarbeiten. Und sie hat auch neue Werke geschaffen, die jetzt wirklich ortsspezifisch auch auf unser Museum reagieren.
Sie haben gesagt, das Thema ist auch die Immaterialität. Das ist natürlich im übertragenen Sinne gemeint.
Nicht nur im übertragenen Sinne, sondern Licht ist ja was Immaterielles, ne? Oder bei Johanna geht es zum Beispiel auch viel darum, wie kann man einem Moment, der ja flüchtig ist, wie kann man dem eine Form geben? Das sind Widersprüche, die sich auch nicht ganz auflösen lassen und die sich so ein bisschen durch die ganze Ausstellung ziehen.
Also eine stabile Flüchtigkeit, so hatte ich das ja auch genannt.
Genau, das ist ja an sich eigentlich auch ein Widerspruch. Aber auch Licht braucht ja immer einen Gegenspieler, wie eine Materie, sonst nimmt man es ja gar nicht wahr.
Vielleicht nennen Sie doch ein oder zwei Beispiele, Frau Zell, für diese Inszenierung. Das leuchtet mir ganz unmittelbar ein, was Sie sagen. Das Licht, die Begrenzung, die Form auch, diese Art von Immaterialität, die natürlich irgendwo dann auch sichtbar werden muss. Wie kann man sowas inszenieren jetzt über mehrere Räume hinweg?
Also ich hatte von Anfang an den Wunsch eigentlich, gerade Jeffrey Hein, der natürlich eine wichtige Person in der Kunstgeschichte ist, ne, ein Pionier der Monochrommalerei, dass ich ihn mit einem Blick von heute zeige. Das ist überhaupt nicht chronologisch, sondern es ist sehr frei und assoziativ gehängt und im Fokus steht das Einzelwerk oder das Miteinander. Es ist sehr luftig, ist teilweise auch leer, weil ich finde, dass die Arbeiten auch Raum brauchen und man geleitet eigentlich von einem Raum zum nächsten und entdeckt immer wieder was Neues.
Blick von heute, also eine Art Ergänzung oder eine Art Kommentar?
Ja, es gab ja eine große Retrospektive von Jeffrey Hein in Antwerpen im Königlichen Museum für Schöne Künste zusammen mit dem MUCA und das ist auch eine Kooperation, die Ausstellung. Und ich hatte eben den Wunsch, so einen Twist zu machen. Ich nenne das Spin-off, dass man eigentlich wie so eine andere Erzählung findet und Jeffrey Hein mal als zeitgenössischen Maler zeigt und auch mal überprüft, ist das, was er damals vor allem in den 60er Jahren gemacht hat, hat das heute noch eine Aktualität und da kommen natürlich die Arbeiten von Johanna von Mionkiewicz dazu, die ja auch medienübergreifend arbeitet und einen ganz anderen Weg hat, sich mit aber ähnlichen Themen zu beschäftigen.
Gegen den Himmel, Contre le Ciel, die Ausstellung mit Werken von Jeffrey Hein und Johanna von Mionkiewicz. Diese Ausstellung ist bis Ende Februar in Leverkusen im Museum Morsbruch zu sehen. Die Kuratorin der Ausstellung war das Thekla Zell. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Frau Zell. Dankeschön, guten Abend.
Vielen Dank, Ihnen auch. Tschüss.
Der Völkermord an den Armeniern 1915 hat heute noch ganz konkrete Folgen. Nicht nur die Tatsache, dass die Türkei den Genozid vehement leugnet. Armenischstämmige Menschen sind auch mehr als 100 Jahre danach über die ganze Welt verstreut. Von dieser armenischen Diaspora ausgehend veranstaltet das Filmkollektiv Frankfurt am Main zurzeit eine Filmreihe Heimat in der Fremde, transnationales armenisches Kino. Kuratiert hat die Filmreihe Gary Vanisyan, den ich jetzt am Telefon begrüße. Herr Vanisyan, einen schönen guten Abend.
Einen schönen guten Abend.
So eine Filmreihe hat es, glaube ich, in Deutschland noch nicht gegeben. Wie kam es denn zu dieser Idee?
Ja, es stimmt, wie Sie sagen, ich bin einer solchen Reihe noch nicht begegnet. Es gab selten, aber immer wieder mal rein über Kino aus Armenien eher. Oder manchmal waren dann auch Sergei Parajanov oder Atom Egoyan mit inbegriffen, die wahrscheinlich die bekanntesten Regisseure des armenischen Kinos sind, also international gesehen. Aber eine Reihe, die wirklich untersucht, inwiefern sich das Kino der armenischen Diaspora, die, wie Sie sagen, sich wirklich in die ganze Welt verstreut, von Argentinien bis nach Amerika, bis nach Deutschland, inwiefern sich dieses Kino auszeichnet, das gab es noch nicht. Und gut, wie Sie bei der Vorstellung meinen Namen auch schon erwähnt haben, ich bin natürlich selbst armenischer Herkunft, aber jenseits dessen, wir haben mit dem Filmkollektiv über die Jahre schon verschiedene Reihen gemacht und das ist aber das erste Mal, dass wir uns mit dem armenischen Kino beschäftigen. Und ja, mich hat einfach interessiert, die bekannteren Positionen, Atom Egoyan, ja. Parajanov, Henri Verneuil zu zeigen, aber auch die weniger bekannten und dabei wirklich so versuchen, so breit wie möglich die Position zu zeigen.
Wie umfangreich ist überhaupt das armenische Filmschaffen in der Diaspora? Ist das sehr rege, sehr produktiv?
Es gibt einzelne Länder, in denen es produktiv geworden ist, irgendwann, aber also, Sie haben auch erwähnt, der Völkermord hat 1915 begonnen und die ersten wirklich sich mit armenischer Identität befassenden, also sozusagen künstlerisch wirklich anspruchsvolle Filme sind eigentlich erst in den 80ern entstanden. Und da zeichnet sich Frankreich ganz stark aus, weil es einfach auch eine große Diaspora dort gibt. Ja, und dann gibt es auch einige Filme, die auch in Amerika entstanden sind, in Deutschland weniger, aber es gibt auch einzelne Beispiele. Ich hatte mehr Filme zur Auswahl, als ich zeigen konnte, aber es gibt sozusagen jetzt auch nicht eine Unmenge an Filmen, in denen auch das Armenische wirklich eine Rolle spielt.
War das denn eine aufwendige Recherche?
Die Recherche an sich war ja auch aufwendig, aber sozusagen ist einfach langwierig. Man stößt auch auf manche Filme erst spät, weil sie untergegangen sind oder
in Vergessenheit geraten.
In Vergessenheit geraten sind. Ja, also es ist im Prinzip auch noch ein laufender Prozess. Also ich entdecke auch jetzt, wo die Reihe läuft, immer wieder noch Hinweise auf Filme, die es gibt und die vielleicht nicht zugänglich sind, aber die es an sich gibt. Und aber ja, aber sozusagen das Finden des Filmmaterials an sich, mit dem man diese Filme zeigt, das war dann auch nochmal ein gewisser aufwendiger Prozess.
Jetzt sollten wir selbstverständlich auch über die Themen, die Inhalte der Filme sprechen, vielleicht auch über die Ästhetiken. Was charakterisiert denn den armenischen Film? Kann man das überhaupt so fragen? Kann man das irgendwie beschreiben?
Es gibt tatsächlich einige Topoi, einige Motive, auch künstlerische Motive, die sich durchziehen. Es ist Also das armenische Kino besteht nicht nur aus dem Gedenken an den Genozid, aber dieses wirklich einschneidende Moment in der Geschichte des Volkes spielt immer wieder eine Rolle, weil natürlich eben auch die Identität davon ja geprägt ist. Also viele Filmmacher sind einfach in Frankreich oder in Kanada, weil, wie Sie auch erwähnt haben in der Einleitung, es diesen Völkermord gab. Also das ist ein thematisches Motiv, aber auch sozusagen die Suche nach Identität, sozusagen auch die Suche nach den Wurzeln, über die Vorgenerationen ungern sprechen, das ist ein Thema und die Musik ist auch sehr markant. Also es gibt so einen speziellen Klang der armenischen Musik, den Duduk von Jivan Gasparian zum Beispiel, das ist in Deutschland auch bekannter armenischer Musiker. Also diese Art von Musik, so eine ganz bestimmte nostalgische und sehr intensive, kraftvolle Art, die zieht sich durch die Filme durchaus auch.
Entscheidend für die kulturelle Identität ist selbstverständlich auch die Sprache. Sie zeigen, Herr Vanisian, zahlreiche Filme auf Westarmenisch. Was ist das für eine Sprache? Was macht die so besonders?
Es gibt das Ostarmenische, was in Armenien selbst, in der Republik Armenien gesprochen wird. Und es gibt das Westarmenische, was die Sprache der Armenier war, die im ehemaligen Osmanischen Reich gelebt haben, was einst ein großes Territorium hatte, in dem viele Armenier lebten. Und also im Laufe der Jahre haben sich, also von 1915 haben sich diese Sprachen etwas auseinander dividiert. Ostarmenier und Westarmenier können sich unterhalten, aber es ist schon eine selbstständige Sprache und sie ist aber vom Aussterben bedroht, weil einfach die Diaspora in Frankreich, in Deutschland, ja, es gibt immer weniger Menschen, die das sprechen, immer weniger Orte, an denen man das lernen kann. Und daher ist es eine relative Seltenheit, dass Filme in dieser Sprache gedreht werden, dann auch viele Filmmacher der Diaspora haben in der jeweiligen Landessprache gedreht, also auf Französisch, auf Englisch, also nicht unbedingt immer in dieser Sprache.
Ja.
Wir haben aber einzelne Beispiele rausgepickt, in denen das Westarmenische tatsächlich bis heute, also ganz aktuell noch eingesetzt wird.
Wen sprechen Sie an mit dieser Filmreihe in Frankfurt am Main? Trifft sich da die armenische Diaspora in Deutschland?
Also zumindest die lokale Diaspora, also bei den ersten, wir hatten schon zwei Vorführungen, da waren auch einige Mitglieder der armenischen Gemeinschaft da, aber natürlich wie bei allen Reihen, die ein solches kulturell spezifisches Thema behandeln, ist natürlich trotzdem die Hoffnung, dass es auch genug Menschen nicht armenischer Herkunft gibt, die diese Filme sehen wollen, auch einfach, weil ich die Filme dann natürlich trotzdem letztlich nach Qualität ausgesucht habe. Also da ist jetzt kein Film dabei, der nicht aus einem bestimmten Blickwinkel sehenswert ist, zum Beispiel von Henri Verneuil, ein sehr berühmter französischer Regisseur, der mit Jean Gabin, Alain Delon gearbeitet hat, von dem ist ein Spätwerk dabei, Meyrick, der wirklich ein großer epischer Film ist, der sozusagen aber auch sehenswert ist. Also wenn man, sagen wir mal, das Armenische jetzt nicht unbedingt interessiert, ist der Film trotzdem interessant und lehrreich und so hoffentlich auch einige andere Filme aus der Reihe oder ja, alle Filme aus der Reihe, würde ich sagen.
Heimat in der Fremde, transnationales armenisches Kino. Die Reihe des Filmkollektivs Frankfurt im DFF, im Deutschen Filminstitut Filmmuseum in Frankfurt am Main. Gary Vanisian war das. Er hat diese Reihe kuratiert. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Vanisian. Guten Abend.
Ich danke Ihnen sehr herzlich. Guten Abend.
Und nun kommen wir zum Blick in die Feuilletons, heute von Gregor Sander.
Der Berliner Tagesspiegel malt den Teufel an die Wand. Ab Herbst 2025 wird es keine gedruckte Tageszeitung Taz mehr geben. Die Zeitung beendet nach der Ausgabe am 17. Oktober 2025 den Druck ihrer täglichen Ausgaben von montags bis freitags. Das heißt im Umkehrschluss zwar, dass es die am Sonnabend erscheinende Wochentaz weiterhin am Kiosk geben wird, aber das ist sicher nicht nur uns zu wenig. Zumal Michael Hahnfeld in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung fragt, wie lange sich unabhängige Zeitungen und Zeitschriften noch halten können, nicht nur auf Papier, sondern digital und überhaupt. Die Taz probiert es jetzt mit einem Schritt, der längst in allen Verlagen diskutiert wird. Harald Hordich versucht uns in der Süddeutschen Zeitung hingegen etwas zu beruhigen. Das E-Paper in der Taz-App soll auch nach der Einstellung des Drucks als abgeschlossenes Zeitungsprodukt erscheinen. Trotzdem antwortet selbst Friedrich Küppersbusch in der Taz auf die Frage, was war schlecht vergangene Woche? Die Taz will aufhören, eine Zeitung zu sein. Kann man denn aber nicht in Würde altern und einfach weitermachen, fragen wir uns und suchen die Antworten weiterhin in den gedruckten Feuilletons vom Montag. In der Tageszeitung Die Welt fragt sich Markus Wöller mal wieder, ist das Kunst oder kann das weg? Und antwortet sich selbst, die Redewendung suggeriert, dass Kunst einen Anspruch auf Ewigkeit hätte. Alles andere kann abgeräumt werden, aber die Kunst muss bleiben. In der Realität ist Kunst freilich gefährdet, weil sie nicht immer als solche erkannt wird. Wöller erzählt von einem Graffito des Schweizer Künstlers Harald Nägeli in Köln, das einfach von der Kirchenwand gewischt wurde, wie damals Josef Beuys berühmte Fettecke. Den Schaden habe aber nicht nur der Künstler, die eines von Denkmalamt und Museum beglaubigten Kunstwerks beraubte Öffentlichkeit, sondern auch die vermeintlichen Kunstbanausen der Kölner Abfallwirtschaftsbetriebe, die einfach ihren Auftrag ausführten, stellt der Weltautor fest. Tja, hätten sie vielleicht vorher mal ins Feuilleton geguckt, stellen wir fest. Könnte denn nicht Frank Castorf ein Vorbild für die gedruckten Zeitungen sein? Immerhin schon 73-jährig berserkert sich der ehemalige Berliner Volksbühnenintendant immer noch durch die deutschen Theater und nimmt sein Publikum in stundenlange freiwillige Geiselhaft. Altmodischer geht es eigentlich nicht. Gerade hatte er am Berliner Ensemble Premiere mit einer über 5 Stunden dauernden Kleiner Mann was nun Inszenierung nach Fallada. Und Tom Mustorf berichtet darüber in der noch gedruckten Taz. Mit den kommunistischen Songs wie auch mit Einschüben von Heiner Müllers Texten akzentuiert Castorf die von Fallada nur angedeuteten politischen Kämpfe jener Zeit. Er verlängert das in die Gegenwart, lässt unter einem grün angeleuchteten roten Tuch vom Verrat durch Sozialdemokraten und Grüne raunen. Auswege kennt er allerdings keine. Also alles wie immer, seufzen wir, und Rüdiger Schaper fasst es im Berliner Tagesspiegel ähnlich zusammen. Riesenapplaus nach Mitternacht. Man denkt sich, jetzt könnte die Geschichte langsam mal losgehen. Jetzt haben sie sich warm gemacht. Jetzt reicht es aber auch. Sogar Stefan Raab ist jetzt wieder da und kündigte in einer stundenlangen Selbstbeweihräucherung inklusive seines 3. verlorenen Boxkampfs gegen die Ex-Weltmeisterin Regina Halmich an, dass er jetzt wieder Fernsehen machen will. Marlene Knobloch in der SZ erinnert entnervt an seinen vorletzten Auftritt. Ich hoffe, Sie hatten ein bisschen Spaß, waren Raabs letzte Worte bei seinem Abschied 2015 im deutschen Fernsehen. Es wäre ja schön, wenn diese letzten Worte mal wieder jemand ernst nimmt. Wer will nach Raab, Gottschalk und den Gallagher-Brüdern für einen Haufen Kohle noch alles zurückkehren? Die Taz. In der gedruckten Ausgabe wünschen wir uns da sofort, und zwar schon bevor sie überhaupt eingestellt wurde.
Der Blick in die Feuilletons war das von Gregor Sander, und das war's, unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Eckart Röhlke. Ich danke für Ihr Interesse, ich danke fürs Zuhören. Guten Abend.